Ja, wie sieht erfülltes Leben aus? Was können wir dafür tun, dass unser Leben erfüllt ist, dass wir die Dinge nicht übersehen, sondern dass wir sie genießen? Und das sollte auch Bestandteil dieser Reihe sein, die heute sozusagen sich mit dem Thema Daseinserfüllung beschäftigt, nach Wunscherfüllung, Sinnerfüllung, biografische Erfüllung, heute die Daseinserfüllung. In dem Buch ist das sehr interessant zu lesen von jemandem, der jetzt nicht an Gott glaubt, aber versucht zu beschreiben dieses Mysterium der Schöpfung und was da alles mit zusammenhängt. Und das finde ich beeindruckend, wie er das für sich formuliert, merke aber, dass wir natürlich vom christlichen Glauben einen Tick mehr dazu sagen können. Das hat auch mit unserer Überzeugung zu tun und deswegen werde ich heute auch etwas anders anfangen. Ich fange an mit einem Psalm, Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei lebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Das Geschenk des Lebens. Du bist Teil von Gottes Schöpfung. Wir leben in einer grandiosen Schöpfung. Wir haben gerade schöne Bilder genossen und können uns unsere Erinnerung wachrufen, was uns zum Staunen bringt, wenn wir die Schöpfung sehen. Das Meer, die Berge, die Weite einer flachen Landschaft, Sonnenuntergänge, ja, und auch Regengüsse gehören zur Schöpfung dazu. Und die vielen Grüntöne, herrlich. Faszinierende Kreaturen, wohin man schaut. Eine Hummel kann nach den Gesetzen der Aerodynamik nicht fliegen, aber sie fliegt. Gott hat Freude an solchen kleinen Späßen. Und wenn man sich die Schöpfung genauer anguckt, kann man viele solcher Dinge entdecken, die einfach Freude machen. Es funktioniert nicht eigentlich und es funktioniert doch. So ist Gott. Und mittendrin der Mensch. Ein Kunstwerk. Entstanden aus mikroskopisch kleinen Zellen. Zwei Zellen, die zu einer verschmolzen sind. Ein Bauplan, in dem alles angelegt ist. Ein Baby kann einen zum Staunen bringen. Unser Enkel ganz besonders natürlich. Aber was Gott da gemacht hat, in Menschen angelegt hat. Wahnsinn. Ein Wunder. Die Hände, gesteuert vom Gehirn. Beweglich, geschickt, kräftig, zart, lernfähig. Man hat versucht, das mit der Technik nachzuahmen. Das ist nur mit einem erhöhten Aufwand an Rechenleistung zu schaffen und wirkt immer noch klobig und ungelenk. Ein Gehirn nachzubauen versucht man auch. Man meint, ein Rechner wäre ein guter Ersatz, aber unser Gehirn kann immer noch andere Dinge, die kann man mit der Technik kaum nachahmen. Schöpfung ist schön und auch gefährlich. Das Leben ist dir geschenkt, du darfst atmen. Mit deiner Lebenskraft, mit deinen Gaben und Fähigkeiten bist du ein unverwechselbares Geschenk des Himmels an diese Welt. Dich gibt's nur einmal und Gott hat dich geschaffen, um dich der Welt zu schenken. Du bist nicht nur für dich selber da, aber du darfst das Leben genießen, auch für dich selbst. Wir haben das gerade in dem Psalm gehört. Gott hat dem Menschen eine besondere Würde geschenkt. Du bist Teil dieser Schöpfung, von Gott eingesetzt als Verwalter seiner Welt. Kannst du noch staunen über die Schöpfung, über die Welt, den Kosmos? Kennst du dieses Gefühl der ehrfürchtigen Faszination vor den Wundern der Natur? Ich glaube, jeder kennt das, aber die Gefahr ist, dass es untergeht, dass wir dem nicht genügend Raum geben, denn es gehört zum Leben, es gehört zur Freude dazu. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut? Einfach nur so, dass du leben kannst, dass dir das Leben geschenkt wurde. Wann hast du dich das letzte Mal über deine Eltern gefreut, die dich in diese Welt gebracht haben und dafür gesorgt haben, dass du die ersten Jahre schlicht und ergreifend überlebt hast? Mit hohem Einsatz sind sie da gewesen, damit du in diese Welt hineinkommst. Du bist ein Geschenk des Himmels und du bist ein Beschenkter. Das heißt, du hast das Leben als Gabe bekommen und gleichzeitig als Aufgabe. Du bist ein Geschöpf in Gottes Schöpfung, von Gott geliebt, ein Wunderwerk, aber auch mit einem Auftrag. Beides ist wichtig und gehört zusammen. Die Herausforderungen des Alltags sind immer da. Beziehungen im Blick haben, Ziele, die erreicht werden müssen, Krisen und Krankheiten, die man bewältigen muss. Und Freizeitgestaltung kann auch ganz schön anstrengend sein. Und außerdem wollen wir unser Leben im Griff haben, selbst bestimmen und gestalten. Und das ist auch alles gut so. Wir wollen Schöpfer unserer eigenen Persönlichkeit werden, unser Schicksal selber gestalten. Die Gene sollen nicht alles bestimmen und auch unsere Sozialisation nicht. Wir versuchen auch dagegen anzukämpfen. Und es hört sich erstmal merkwürdig an. Eigentlich ist doch Gott der Schöpfer, aber wir sind auch Schöpfer. Wir sind nicht nur Geschöpfe, wir sollen auch schöpfen und nicht nur erschöpft sein. Vorhin bei den Puppen kam es so raus, auch Gott hat das Werkzeug gemacht. Nein, hat er nicht. Er hat in den Menschen die Kreativität angelegt, damit sie das alles schaffen können. Er hat in uns Kreativität angelegt, dass wir den Problemen dieser Welt neu und ganz anders begegnen können. Wir sind Schöpfer dieser Welt. Gott fordert dich heraus, mach was aus deinem Leben, mach aus dem, was du hast, etwas. Vergleich dich nicht mit anderen, mach dich nicht klein, sondern mach etwas aus deinem Leben. Du bist ein Geschenk des Himmels, Verwalter in dieser Schöpfung. Tu deinen Job zum Besten für die Menschen und die Welt. So, das ist die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite der Wahrheit ist, wir sind eben auch Geschöpfe, die sich so oder anders in dieser Welt vorfinden. Und es gibt Dinge an unserem Gencocktail, die wir nicht einfach nur dankbar annehmen, sondern unter denen wir leiden. Wir finden uns vor in dieser Welt und leben nicht nur, sondern werden auch gelebt. Jeder hat auf seinem Weg von der Geburt bis zum Sterben Dinge zu ertragen und zu tragen, die man sich so vielleicht nicht vorgestellt hat. Das gehört auch dazu, das gehört auch zu der Schöpfung, wie wir sie erleben. Ich weiß nicht, was uns alles in Zukunft bevorsteht. Ich kann es mir nicht aussuchen, vieles wird einfach so kommen. Ich kann ein wenig Vorsorge treffen, aber ansonsten bin ich dem Leben eben auch ausgeliefert. Das Leben wurde uns geschenkt. Mach was drauf. Und auf der anderen Seite, wir haben eben nicht alles in der Hand. Wir müssen auch in Demut die Dinge annehmen, die uns nicht gefallen. Daseinsfreude und Freude und Sorgen, Ablenkung. Hier geht es um das, was die Freude erstickt. Denn zur Daseinserfüllung gehört das, dass wir das eben auch annehmen können, dass wir uns daran freuen können, dass wir leben. Das wird nicht immer so sein, aber dass wir jeden Tag so einen Moment haben, wo wir sagen, ich freue mich, dass ich leben kann. Die Sorge um das gute Überleben und das Überleben überhaupt ist in unserem Gehirn dominant hineinkonstruiert. Und unser Gehirn tut alles, um uns die Daseinsfreude zu vermiesen. Nicht um schlechte Laune zu schaffen, sondern um unser Überleben zu sichern. Das heißt, ständig beschäftigt sich unser Gehirn damit, zu sehen, was ist in unserer Umwelt, was ist gefährlich, wie können wir mit den Widrigkeiten umgehen, wie können wir unser Leben verbessern und Überleben sichern. Und man sieht überall Regelungs- und Handlungsbedarf. Wir können als Menschen gewisse Gefahren auch vorhersehen. Das ist eine enorme Begabung, aber es macht uns unser Leben auch schwer. Guten Morgen, liebe Sorgen, das ist unser Gehirn, so arbeitet es. Einer hat mal gespottet, der Mensch ist ein Tier mit Sorgenfalten. Das heißt, Vorsorge und Fürsorge sind wichtig. Wir können das tun. Wir sollen uns auf Eventualitäten vorbereiten. Wir sollen planen. Wir sollen auch Schritte umsetzen. Wir sollen uns den Widrigkeiten stellen. So sind wir gestrickt. Und das ist eben Segen und Fluch zugleich. Wir sind dann so schnell auf die Bewältigung des Alltags fixiert, auf Ziele, dass wir das Schöne übersehen. Schulz von Thun erwähnt so dieses Wort umzu. Das heißt, wenn wir etwas tun, tun wir es, um ein Ziel zu erreichen. Wir fahren zum Beispiel Fahrrad zur Arbeit, weil wir auf das Ziel fixiert sind. Und er sagt, da fängt es schon an. Warum genießt man nicht diese Zeit, wo man gehen muss oder fahren muss und nimmt die Schöpfung wahr? Als Wert ganz für sich. Und man schaltet einen Gang runter und sagt, die Ziele muss ich erreichen, ja, aber ich nehme den Moment ganz besonders wahr, in dem ich hier bin. Manche Leute haben ihr Leben so im Griff, dass sie fast keine Sorgen haben. Was sie haben, ist einen leichten Gotteskomplex, weil sie alles im Griff haben, und ein gefährliches Demutsdefizit. Andere übertreiben es gerne und schwelgen in Sorgen, dass man den Eindruck hat, das macht ihnen ein masochistisches Vergnügen. So würde das natürlich keiner sein, aber manche leben so exzessiv ihre Sorgen aus, dass man sich fragt, ist das nicht auch eine besondere Freude für die? Und versteckt sich dahinter nicht auch ein latenter Gotteskomplex, weil man mit den Sorgen eben alles unter Kontrolle hat? Wir wissen, als Christen können wir mit Gott einen Sorgen-Entsorgungspakt abschließen. Im Gebet können wir die Sorgen als Müll an die Straßen unseres Lebens stellen und am besten da auch stehen lassen und Gott erledigt den Rest. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, weil es uns sonst daran hindert, uns am Leben zu freuen. Was können wir also tun, damit die Daseinsfreude nicht in den Hintergrund gerät? Den Augenblick würdigen und ehren. Am Dienstag haben wir in der Frauengruppe über das Thema gesprochen und Punkt A war der wichtigste Punkt, dass Einzelne gesagt haben, wenn ich einfach im Stress bin, muss ich sehen, dass ich mich hinsetze, einen Moment der Ruhe habe, möglichst noch ein bisschen Natur sehen, auf dem Friedhof, auf dem Balkon, einfach sich bewusst zu machen, ich bin da. Und das halte ich auch für einen der wichtigsten Punkte, weil der erstmal etwas herunterbremst und ich weiß, wenn man richtig im Stress ist, ist es schwierig, aber so einen Moment zu haben, wo man sagt, ich bin hier, ich atme, ich bin ein Mensch, ich darf leben, ich freue mich an der Schöpfung Gottes, ich lasse los, öffne die Hände, um von Gott zu empfangen. Ruhe, Kraft, Liebe, Geduld, viel Geduld. Diese Momente helfen uns, das Dasein wahrzunehmen. Neue Mitglieder im inneren Team. Wir alle haben Stimmen in uns, die diskutieren. Zum Beispiel Mr. Perfect. Mr. Perfect kann uns gnadenlos vor sich hertreiben. Er ist derjenige, der uns gleich morgens sagt, was zu tun ist, wo wir vielleicht Dinge unbewältigt haben, wo Dinge noch nicht fertig sind. Und Mr. Perfect nimmt keine Rücksicht, er ist ungezogen. Wenn man betet, stört er trotzdem. Wenn man seine Ruhe haben will, stört er trotzdem. Aber wir lassen uns gerne von ihm was sagen. Oder Madame schlechtes Gewissen erhebt ihre schrille Stimme und sagt, dass unser Platz gerade jetzt nicht hier in der Natur ist, sondern bei Kindern, kranken Familienangehörigen, pflegebedürftigen Eltern, weil die uns jetzt und unbedingt brauchen. Diese Stimmen machen uns fertig. Wir brauchen sie auch, um ein bisschen in Gang zu kommen, aber wir dürfen ihnen nicht zu viel Macht geben. Ich stelle euch zwei neue Mitglieder vor, die ihr vielleicht in euer Leben einladen könnt. Einmal Bruder Leichtfuß. Der hat die Gabe, menschliche Widrigkeiten auf die leichte Schulter zu nehmen. Er hilft dir, nicht vergrätzt und vergriesgnaddelt zu sein. Zwei schöne Worte, die Schulz von Thun erfunden hat, angeblich. Vergrätzt und vergriesgnaddelt. Sehr schöne Worte. Er hilft dir, Lebensfreude zu genießen. Und er sagt dir, komm, bevor es weitergeht, trink noch einen Kaffee, dann schaffst du alles besser, mit besserer Laune. Vielleicht lädst du auch Schwester Achtsam ein, die dich auf Dinge hinweist, die du sonst übersehen hättest. Die Blume am Weg, die dir deutlich macht, das Frühstück, was du gerade zu dir nimmst, ist nicht einfach ein Frühstück, sondern du kannst die Dinge genießen. Und du kannst alle Dinge so annehmen. Du kannst dich beeindrucken lassen von Pflanzen, die du als Unkraut bezeichnest, die aber so viel Gewalt haben, dass sie zwischen Steinen emporwachsen können. Hier geht es darum, dass wir Wege brauchen, um uns selber runterzukriegen, aus dieser Schleife immer alles besser zu machen, immer mehr zu tun. Ein guter Tipp, fand ich. Der nächste ist hier und jetzt. Das habe ich tausendmal immer gehört, wir müssen uns im Hier und Jetzt wiederfinden. Und ich bekenne, ich kriege das nicht hin. Ich werde demnächst 66 Jahre und es ist eigentlich peinlich, das zu sagen, dass dieser Punkt mir schwerfällt. Ich finde gut, und das habe ich jetzt verstanden beim Lesen des Buches, dass mein Gehirn so geschaltet ist, dass es das eigentlich nur schwer kann. Bei anderen ist es vielleicht besser. Ich habe gelernt, mit meinem Gehirn so umzugehen, wenn es dann mal wieder Terror macht, schreibe ich die Dinge auf, dann fühlt sich mein Gehirn ernst genommen und ich habe einen kleinen Moment Ruhe im Hier und Jetzt und kann das akzeptieren. Und er sagt, das ist eine Überforderung für uns. Wir sind so gestrickt, dass wir die Vergangenheit immer dabei haben und es ist gut, die nicht auszublenden, dass wir auch in der Gegenwart gucken, was müssen wir für die Zukunft tun. Und dass wir das auch tun sollten, das Wenige, was wir für die Zukunft tun, dann auch umsetzen. Also, da muss jeder sein Weg selber finden. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder diese Momente erkämpfen, wo wir sagen, ja, wir freuen uns, dass wir da sind. Zwei Lesefrüchte, ein Zitat von Mariana Lecky. Sie spricht von der unbedingten Anwesenheitspflicht im eigenen Leben. Und dazu gehört eben nicht nur die schweren Dinge, nicht denen nicht auszuweichen, sondern auch die schönen Dinge zu genießen und anzunehmen. Auf drei Punkte gebracht: Ergebenheit, alles hinnehmen, wie es ist und wie es kommt. Kritikfähigkeit, was daran zu bemängeln und zu verändern ist und das auch zu verändern. Und würdigen, die positive Qualität in dem entdecken, was mir begegnet, in den Störungen, in den Widrigkeiten oder indem ich die Augen aufmache und sehe, was gut läuft. Zweitens, Menschen würdigen und ehren. Gott hat den Menschen viel Würde und Ehre zugesprochen und so sollen wir mit den Menschen auch umgehen. Das habe ich an anderer Stelle immer mal wieder betont und das kann man nicht genug betonen. Wenn wir uns von Gott leiten lassen, haben wir einen anderen Umgang mit Menschen. Dass wir anderen Menschen Raum geben, dass wir sie wahrnehmen, als jene Menschen, die von Gott geliebt wurden und werden, als Menschen, denen er auch seine Würde geschenkt hat. Vielleicht sollten wir Menschen deswegen freundlich begegnen, Gründe zum Loben finden, weniger meckern und das Positive sehen. An einem Beispiel: Unser Gesundheitssystem läuft nicht rund. Manche sagen auch, dass es gerade kaputt geht. Überall fehlen Leute und wenn man meckert, trifft man die Falschen. Gut, es gibt manchmal Dinge, die müssen gesagt werden, aber das kann man auch in einem anderen Ton machen und nicht so unter dem Aspekt, alles läuft schief. Und vielleicht lernen wir ein paar neue Dankbarkeiten, wenn der lang gesuchte Facharzttermin nicht erst in 6 Monaten ist, sondern vielleicht schon in 2 Wochen. Einfach freuen und würdigen, den Menschen, die die Arbeit tun, die Arbeit nicht noch schwerer machen. Das andere sind politische Themen, an die man auch rangehen muss, wie auch immer. Aber jetzt geht es hier um den Alltag, den Menschen, denen man begegnet, sie zu würdigen und nicht zu meckern. Nicht einfach nur die Institution zu sehen, in der sie sind, sondern sie als Menschen, nicht einfach nur als Sachbearbeiter. Für uns als Menschen, als Christen kommt hinzu, dass wir Ärger mit Gott bekommen, wenn wir seine Menschen nicht ordentlich behandeln. Das sollte ein Ansporn sein, anders mit Menschen umzugehen. Oder ich möchte es etwas ermutigender formulieren: Weil Gott mich würdigt, werde ich aus Liebe zu Gott andere Menschen würdigen. Das wäre jetzt die softe Erklärung. Nicht, dass wir mit Gott Ärger kriegen wollen, sondern dass Gott uns positiv ermutigt. Ich habe dich gewürdigt, ich gebe dir Ehre und ich erwarte von dir, dass du mit anderen Menschen auch so umgehst. Drittens, Gott würdigen und ehren. Das kam und kommt immer wieder deutlich auch bei uns zum Vorschein. Wir sehen die geniale Schöpfung Gottes, staunen, danken Gott dafür. Und manchmal gibt es eben Situationen, wo man ganz besonders in die Anbetung kommt, wenn man staunt über die Natur Gottes, über das Meer, die unendliche Weite, die Berge, den Weitblick, den Sturm, die Sonne, den Sonnenuntergang, staunen und anbeten. Ich halte viel von persönlicher Stille und Kontemplation, aber ich glaube, dass dieses Lob Gottes auch Gemeinschaft braucht, so wie wir es heute gemacht haben, dass wir gemeinsam Gott loben mit Singen. Das ist etwas anderes, als wenn ich nur vor Ort sage, ja, ich bete Gott an, ich staune über ihn. Und deswegen brauchen wir das auch, dass wir uns gemeinsam freuen, dass wir uns erinnern daran, wir haben einen guten Gott, der uns erschaffen hat, der es gut meint und den wollen wir anbeten. Und deswegen steht am Ende der Predigt ein Lobgebet. Psalm 139. Herr, du erforscht mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und der Psalmbeter fasst das am Ende zusammen mit der Bitte, bei Gott zu bleiben. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Ich lade ein zu einem Moment des stillen Gebets. Unser Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass diese Freude über deine Schöpfung, über das, was du getan hast, über das, was du uns schenkst, unser Leben bestimmt, dass es uns erfüllt, dass es stärker ist als das Negative um uns herum, was wir auch wahrnehmen. Ich danke dir für deine große Liebe zu den Menschen und ich bitte dich, dass wir auch anderen so begegnen können, indem wir sie würdigen und ehren. Und wir wollen dich loben und anbeten. Du bist der Gott, der alles erschaffen hat. Du hast unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft in der Hand. Danke, dass das so ist. Amen.